Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah.
Zwei Heimspiele, zwei Heimsiege, zweimal drei Tore und eine Runde weiter. Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast. Ich grüße die Runde.
Hallo.
Hallo.
Wir sind wieder geschlossen. Hallo Florian aus dem Urlaub.
Ja, ich bin froh, dass ich wieder da bin.
Ja, wir auch. Machst du auch Urlaub mitten in der Saison.
Tut mir leid.
Hallo Khalid.
Servus.
Fah ist auch da.
Hallo.
Ja, wunderbar. In dieser 80. Episode geht es natürlich um die beiden verdienten Siege gegen Paderborn und Mainz. Und wir schauen voraus. Es geht an die Küste nach Rostock. Am Sonntag, 13 Uhr, freuen wir uns sehr und unsere waghalsigen Prognosen natürlich auch in dieser nächsten halben Stunde. So, ich würde gerne mit Fabian beginnen, weil er hat sich so krass weit aus dem Fenster gelehnt in der letzten Folge, ne, und hat gesagt, Haris Tabakovic wird über sich hinauswachsen und diesmal endlich treffen. Ja? Das hat er zwar bei allen vorherigen Episoden auch gesagt, aber diesmal war...
Ja, ich habe recht, was soll ich sagen? Also, eigentlich brauche ich gar nichts dazu sagen.
Es ist, wie es ist.
Ja.
Haris Tahakovic hat ihn die Sportschau getauft. Ja? Da gehen wir natürlich gern drauf ein. Und er hat insgesamt 4 Tore geschossen. Das wird jetzt so ein wildes Potpourri, glaube ich, aus beiden Spielen hier. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, das irgendwie chronologisch nacheinander irgendwie durchzuarbeiten hier. Aber geh doch mal generell auf Haris mal ein. Was ist passiert? Warum ist er wieder explodiert auf einmal? Warum schießt er wieder Tore?
Na, zum einen wird es daran gelegen haben, dass in beiden Spielen, das kann man, glaube ich, auf beide Spiele übertragen, unsere Flügelzangen wieder wunderbar funktioniert haben. Also Rehse und Winkler mit den Flanken und mit den Bällen in die Spitze, das hat halt wunderbar funktioniert. Wenn wir jetzt an Paderborn denken, das 1:0 war ja über die linke Seite von Rehse, der sich da wunderbar durchsetzt, den Ball in die Mitte spielt und Haris wirklich, also perfektes Timing gestartet ist und dann den Fuß reinhält und zack ist das Ding drin. Das hat also war halt, besser kann man es nicht machen, ja, muss man ganz klar sagen. Und das ist natürlich eine Ursache dafür, weil ich meine, er hat ja, wenn du jetzt nur dich auf ihn fokussierst, er hat ja nicht anders gespielt als sonst auch, aber er hat halt in den beiden Spielen einfach mehr Bälle bekommen.
Er wurde bedient auf einmal.
Absolut, ja.
Und, wie Khalid am Tresen.
Ja. Und das halt aber wirklich über die Flügel in beiden Spielen. Das kann man 1:1 übertragen, egal ob Paderborn oder Mainz. Das hat in beiden Spielen hervorragend funktioniert. Rehse und Winkler haben die Position auch mal getauscht und das hat funktioniert. Also man muss ehrlicherweise sagen, da steckt schon ein System hinter und es funktioniert auch. Es funktioniert natürlich nicht immer und natürlich können sich die Gegner auch darauf einstellen, aber sie können dem nicht immer standhalten. Also Paderborn konnte es nicht und Mainz konnte es auch nicht. Und dafür gibt es natürlich auch ein extra großes Lob, wenn wir an das Pokalspiel gestern denken. Weil wir haben immerhin gegen den Erstligisten gewonnen, der ehrlicherweise natürlich im Moment echt kriselt, ne, muss man schon sagen, auch Tabellenletzter. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Erstligist und wir haben ihn trotzdem aus dem Weg geräumt und das auch nicht glücklich, sondern aus meiner Sicht wohlverdient.
Khalid, wir haben ja so ein bisschen über Haris und seine Verkümmerung da im Strafraum, aber auch über eben die Außen gesprochen in den letzten Spielen, wo wir auf einmal gemerkt haben, oh Mist, jetzt haben wir ein System und plötzlich haben das alle durchschaut und zack, haben wir keins mehr. Ne? Vor allem fehlte uns ein Plan B. Jetzt geht auf einmal wieder Plan A auf. Was ist auf einmal anders? Haben die anderen sich nicht auf uns eingestellt? Haben die nicht hier ihre DVDs geguckt und so? Oder was ist da los?
Naja, bezogen auf Paderborn, glaube ich, war es eine Frage der Qualität, weil Paderborn jetzt auch nicht wirklich gut war. Und die Veränderung war ja auch, Sifuig war auf der 6 für Dardai, der in die Innenverteidigung gerutscht ist. Und wir hatten halt mit Winkler wieder einen klassischen Außenstürmer. Und ich finde, den Unterschied sieht man schon eklatant. Weil der Winkler auch gegen Mainz, hat man das auch wunderbar gesehen, da ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Da fehlt vielleicht der letzte Punch, auch wenn er gegen Paderborn ja das Tor vorbereitet hat. Aber der ist halt einer, der ist schnell. Da kannst du halt auch wirklich mal hinter die Viererkette spielen. Und der rennt hinterher, er läuft die Bälle, ist halt auch im 1 gegen 1 oder auch im 1 1 gegen 2 immer in der Lage, mal ein, zwei Spieler aussteigen zu lassen. Und was auch wichtig ist, die Flanken, die sind halt gut, die sowohl der Winkler als auch der Riese reinschlagen. Und das hat gegen Paderborn wunderbar funktioniert. Da kamen dann halt auch Bälle mal in den Strafraum. Und dann, wenn der Tabakovic dann Bälle im Strafraum bekommt, dann ist er halt brandgefährlich, das wissen wir halt. Und die waren, das war davor halt nicht mehr so ausgeprägt. Und gegen Paderborn, wie gesagt, die waren halt nicht so, ja, ist dann halt auch nicht die Spitze der zweiten Liga, muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Und ich finde auch, bei aller Lobhudelei, es gab auch in der ersten Halbzeit Phasen, wo ich echt dachte, boah, was machen wir denn da jetzt schon wieder? So zwischen 15. und vielleicht 30. Minute gab es dann so Phasen, wo wir wieder Riesenlöcher in der Zentrale hatten, wo wir leicht überspielt wurden, wo die Paderborner flanken konnten, die dann auch gefährlich waren, aber dann halt glücklicherweise nicht präzise, also kein Ertrag. Das ist dann halt gegen Mannschaften, die stärker sind, kann das nach hinten losgehen. Und gegen Paderborn war nicht alles Gold, was glänzt, aber wenn wir dann halt zu Mainz kommen, da war schon echt vieles sehr, sehr goldig, muss man schon sagen.
genau wie das Wetter bei Flo in Italien im Urlaub. Erstmal Neid an dieser Stelle, ja? Du hast ja die Spiele in der Badehose verfolgt, war das, ist das richtig?
Das ist absolut korrekt und ich nehme deinen Neid mit Wohlwollen entgegen.
Das dachte ich mir. So, du bist ja der Spezialist hier für die Spitznamen. Ja, was hatten wir? Tabadowski, Tabaskovic, Tahakovic ist jetzt hier der neueste Dreh an der Stelle. Auch du hast ja wahrscheinlich mit der Zunge geschnalzt. Hast du schon einen weiteren Spitznamen oder willst du mal auf dieses geniale Hackentor noch eingehen?
Na, das war ein super Tor und den Spitznamen, den lassen wir einfach so stehen, da will ich jetzt nicht auch noch meinen Senf dazugeben. Ich knüpfe mal an das an, was Khalid gesagt hat, diese Kritik am Paderborn-Spiel. Ich war irgendwie mit dem Ergebnis total zufrieden, aber nicht mit dem Spiel. Nach dem Paderborn-Spiel habe ich wirklich gedacht, wo ist da jetzt ein bisschen die Weiterentwicklung? Warum schaffen wir es nicht, so eine Mannschaft wie Paderborn zu dominieren, obwohl wir 2-0 führen? Warum passiert es uns, dass wir so eine unterirdische Abwehrleistung in dieser einen Situation zeigen, als Paderborn den Anschlusstreffer gemacht hat? Das hat mir alles nicht so ganz gefallen und da habe ich die Weiterentwicklung vermisst, überhaupt auch, wenn man so auf einzelne Spieler eingeht, wie zum Beispiel Bucalakis, der offensichtlich auch noch nicht so richtig in der Mannschaft angekommen ist. Gut, das kann dauern, ne? Der ist ganz frisch dazugekommen, hat die Vorbereitung nicht mitgemacht, saß ja auch gegen Mainz auf der Bank. Aber dieses Spiel gegen Paderborn, die waren nicht besonders gut und man hat sie so ein bisschen ins Spiel zurückgeholt. Ich sage ja so gerne, dass die eigentlich mittellos waren, aber wir haben ihnen die Mittel gegeben und somit hätten die durchaus bei uns was mitnehmen können. Und das ist das, was mir einfach nicht gefällt, wo die Weiterentwicklung nicht da war. Und jetzt sagen wir einfach mal so, gut, wir haben das Ding gewonnen, 3-1. Es ist auch ein verdienter Sieg gewesen. Aber jetzt bitte langsam mal eine Schippe draufpacken. Also mehr Dominanz, mehr Klarheit im Spiel und vor allem die Abwehr, die doch oft so gut aussieht und so souverän aussieht, die zeigt in zunehmendem Maße Schnitzer, ja, wo ich dann auch Leistner nicht ausnehmen kann. Ich meine, Mainz hätte 1-0 in Führung gehen können nach einem Einwurf, wo Leistner den Ball quasi dem Gegner auflegt und der knallt ihn an die Latte. Dass natürlich ein Tabellenletzter der ersten Liga so ein Ding nicht versenkt, das liegt einfach an der Situation. Ja, und es hätte aber auch anders ausgehen können. Und dann weiß ich nicht, ob die nicht hinten sicher gestanden hätten und dann hätte es für uns anders ausgehen können mit dem Spiel. Aber wie gesagt, das war das gegen Paderborn, das war zu wenig für mein Empfinden. Trotz der 3 Punkte. Das gegen Mainz war richtig, richtig gut. Das hat genau das gezeigt, was ich sehen wollte. Dominanz. Wir haben letztlich gar nichts, also so gut wie gar nichts zugelassen gegen Mainz. Letztlich mussten eben auch 2 Elfmeter her, um das Ding erstmal einzutüten. Aber man darf halt nicht vergessen, jeder unserer Gegner in der zweiten Liga, glaube ich, hätte durchaus Mainz schlagen können. Ja, also die sind so schlecht im Moment, ja, also das war wirklich grauenhaft und hat mich sehr an uns in den letzten 3 Jahren erinnert, ja.
So, Flo, eigentlich, du enttäuscht mich jetzt ein bisschen, warst du im Urlaub, du hast die Sonne genossen und was fällt dir ein, jetzt einfach hier unser schönes Glücksgefühl hier komplett auseinanderzunehmen?
Ja, ich würde auch ein bisschen gerne widersprechen, wenn ich darf.
Danke, danke.
Nochmal zu dem Paderborn-Spiel. Klar gab es da Phasen, die an die Vergangenheit erinnerten. Also hinten offen und halt Dinge zugelassen, die nicht sein müssen. Aber die Weiterentwicklung habe ich insofern schon gesehen, dass wir halt nach diesem Anschlusstreffer von Paderborn, warum wir natürlich in der zweiten Halbzeit am Anfang so unter Druck geraten und das Gegentor kassieren, was ja auch hanebüchen verteidigt war, das kann ich dir nicht beantworten, da gebe ich dir auch vollkommen recht, aber danach haben wir halt es geschafft, das 3-1 zu machen, was jetzt auch nicht irgendwie vom Himmel gefallen ist, sondern das war ja dann auch schön rausgespielt und haben halt dann wieder ein bisschen Ruhe ins Spiel reinbekommen und waren halt nicht mehr so in Bedrängnis, wie wir das schon, weiß ich, gegen Kiel oder auch gegen Magdeburg, wo dann die Gegner dann halt teilweise echt wieder zweimal sogar zurückgekommen sind. Nee, diesmal haben wir den Sack zugemacht und haben das 3-1 dann halt nach Hause geschaukelt. Und das ist schon eine kleine Weiterentwicklung, finde ich schon.
Mir gefällt halt einfach nicht, dass wir in solchen Situationen dann nicht den Ball behaupten, dass der Gegner den Ball laufen lassen kann und immer wieder versucht durchzukommen. Wie gesagt, mittellos waren sie schon, also wir haben sie letzten Endes nicht durchgelassen, aber das darf doch im eigenen Stadion nicht passieren, dass man den Ball nicht in den eigenen reinhalten kann und den Gegner laufen lässt, also dass er den Ball hinterherjagt und das mit so einer Führung. Das ist das, was ich meine, ja, und das gefällt mir einfach nicht. Und da haben wir das Potenzial, das besser hinzukriegen und mit solchen Leuten wie Bucalakis, die noch nicht richtig angekommen sind und vielleicht auch Marton Dardai, funktioniert das offensichtlich nicht ausreichend. Verstehst du, was ich meine? Also es ist, wie gesagt, jetzt keine abgrundtiefe Kritik, sondern es ist einfach so, dass ich mir sage, jetzt muss mal ein bisschen Dominanz her im eigenen Stadion.
Ich könnte ja an der Stelle auch noch kurz ergänzen, die Weiterentwicklung ist ja auch darin zu sehen, dass Hertha in den beiden letzten Spielen wahnsinnig effizient war, was die Torausbeute angeht. Das ist auch eine Situation, die wir nicht immer hatten, ja, dass Torchancen rausgespielt werden und auch genutzt werden und auch, das sind ja alles keine Zufallsprodukte gewesen, das muss man auch klar erkennen. Absolut. Das waren alles schön rausgespielte Tore, die effizient verwertet wurden und dafür gibt es von mir eigentlich auch nochmal ein großes Lob.
So. Da meinst du jetzt aber nicht das Mainz-Spiel, oder? Weil da hatten wir bis, naja, da haben wir bis zum Elfmeter irgendwie 4-5 Chancen vergeben. Ja, also
so ja, aber Thema Effizienz. Ja, das stimmt. Wobei, also zum Beispiel auch der Schuss von Winkler. Also wenn ich mal so an vergangene Zeiten zurückdenke, wo solche Schüsse dann übers Marathontor rausgeflogen sind aus dem Stadion, das waren zumindest dann auch Bälle, die aufs Tor gegangen sind, wenn sie der Torhüter dann hält, weil er auch gut steht. Gut, da kannst du dann nichts machen und hätte bestimmt auch effizienter sein können. Aber trotzdem war es aus meiner Sicht, also auch gerade gegen den Bundesligisten, beachtlich.
Naja, so. Die erste Chance von Winkler, die hätte er ja machen müssen, wo er da vorbeirutscht, ne? Zum Thema Effizienz.
Ja. Ach so, das meinst du, wo er vorbeirutscht, ja. Und dann danach hat er auch nochmal den Schuss gehabt von der linken Seite, der dann halt gehalten wurde. Aber wie gesagt, wir sind eigentlich anderes gewohnt, ne? Also ich freue mich schon, wenn so eine Schüsse wirklich vernünftig aufs Tor gebracht werden. Und
ja, hast recht.
Kleiner Gruß an Davy Selke und Co. Das ist qualitativ guter Offensivfußball.
Es macht gerade wieder Spaß, Hertha-Fan zu sein. Kann man, glaube ich, mal drunter schreiben. Ja? Ja. Vor allem bekommen wir auch einfach Elfmeter für uns gepfiffen. Ja? Das ist ja auch nicht gang und gäbe in den letzten Jahren so gewesen. Ja? Und dann verwandeln wir die auch noch.
Stimmt, das ist aber auch ganz witzig. Das habe ich gestern gar nicht so gepeilt, dass es keinen Videoschiedsrichter gab.
Ja. In der Runde noch nicht. Ja, absolut. Ne? Also auch da danken normalerweise gegen uns und keiner kontrolliert. Und wir denken alle so, sag mal, wollt ihr uns eigentlich alle veräppeln? Andersrum, gerne genommen. Ne? Und zweimal Tabakovic auch nochmal vom Punkt. Ja? Einmal hat er dem Rehse den Ball abgeknöpft. Ich fand das ja schön, dass der Rehse, so jung wie der ist, da sich da die erste Runde gleich da selber den Ball geschnappt hat. Ne? Also, Kali, da gibt es doch eigentlich so eine Ordnung, oder nicht?
Naja, erstens ist der Rehse gar nicht mehr so jung. Ich glaube, der ist Mitte 20. Und zweitens hat ja Tabakovic beim letzten Mal seinen letzten Elfmeter verschossen. Mhm. Ich glaube, das war gegen Kiel. Und dann hat er auch den zweiten Rehse geschossen und hat ihn verwandelt. Von daher denke ich mal, dass der Rehse jetzt halt wirklich der erste Schütze war. Und den zweiten Elfmeter, ja, das ist dann beim Stand von 1-0, da denkt sich der Tabakovic, ja komm, den nehme ich mir jetzt. Und da denken sich alle, ja okay, ist gut für sein Selbstvertrauen, ne? Er ist ja Torjäger, er definiert sich ja über Tore, von daher passt das schon. Aber ich glaube, ich glaube, der Rehse hat sich das mittlerweile einfach auch zu Recht erarbeitet, weil man muss mal ganz klar sagen, auch jetzt Paderborn, auch Mainz, das waren bärenstarke Granatenspiele von dem Typen. Also wie der auch immer, den gibst du den Ball auf Außen, das muss man sich angucken. Der ist ja jetzt irgendwie kein Ronaldo, kein Messi, aber der kommt trotzdem immer irgendwie vorbei, hat trotzdem irgendwie seine Tricks am Start, seine Geschwindigkeit, spielt auch kluge Flanken, gute Pässe. Also das ist absolut stark, was der in den letzten Wochen abliefert. Also wirklich.
Teufelskerl!
Die Kameras, ja. Die haben das schön eingefangen. Das habt ihr vielleicht gar nicht richtig gesehen, ne? Also die haben das diskutiert, der Tabakovic und der Rese. Und da hat der Rese dem Tabakovic gesagt, weißt du hast den letzten verschossen und ich habe getroffen. Jetzt schieße ich zuerst und du dann den, dann der danach kommt.
Wohl wissen, dass er kommt.
Genau, der wusste das schon.
Es gab schon eine erste Diskussion, oder wie? Das habe ich echt
nicht mitbekommen. Es gab zum ersten Elfmeter gab es eine Diskussion und haben die ganz entspannt miteinander geschnackt. Und offensichtlich hat der Rese gesagt, hat der Rese logischerweise die besseren Argumente gehabt und er hat ihn dann auch wirklich souverän versenkt. Ich finde die Elfmeter von dem Rese total souverän und ich hoffe, dass der auch weiter die zumindest ersten Elfmeter schießt, weil ich finde es ja gut, wenn einer in die Mitte schießt und trifft, wie Tabakovic dann später, aber eigentlich ist das ganz schön viel Risiko, ne, in die Mitte zu schießen.
Ja, ein bisschen arrogant natürlich, ne?
Aber war es nicht auch eigentlich ein unrechtmäßiger Elfmeter?
Ja, aber da fragt doch keiner mehr Ellbogen nach.
Von Leister.
Hallo.
Ja, ich hab das ja auch nicht gesehen, aber ich wollte es halt nur
Lass uns doch mal.
Ist ja gut.
Der Kommentator hat es später auch nochmal aufgegriffen. Das wurde wohl auch von irgendwelchen, also irgendjemand hat es auch gesehen und der Kommentator hat es später dann auch nochmal gesagt, dass es den Elfer hätte nicht geben dürfen. Und hätte es ein VRR gegeben, hätte es den Elfmeter auch nicht gegeben. Aber hey.
Aber Khalid, wie heißt es so schön bei dir?
Ach, hätte Fahrradkette, hätte der Hund nicht geschissen, hätte er den Hasen gefangen. Aber unabhängig von dem Elfmeter, wir waren, muss man nochmal gegen Mainz, wir waren ja klar die bessere Mannschaft, bis auf den einen Lattentreffer, den Flo ja schon skizziert hat, hatte Mainz keine Chance. Ja. Wir hatten sehr viele Chancen, haben die auch rausgespielt. Also wir haben den Elfmeter gar nicht benötigt. Deswegen muss sich in Mainz auch niemand aufregen.
Nein.
Wir waren klar die bessere Mannschaft und haben zu Recht gewonnen. Und für mich war das auch gemessen daran, dass es ein Erstligist ist, der zwar in der Krise ist, aber dennoch vom Potenzial her wie ein guter Zweitligist schon eingeordnet werden sollte, war das für mich das beste Spiel der Saison auf jeden Fall, weil wir es halt geschafft haben, endlich mal über 90 Minuten konzentriert auch zu null unseren Stiefel runterzuspielen.
Das ist übrigens auch das Urteil unseres Cheftrainers. Genau so hat er es formuliert, glaube ich. Ne? Bestes Saisonspiel.
Geil, habe ich nicht gewusst und daran erkennt man auch mal wieder, ich wäre der perfekte Cheftrainer.
Sehr schön. Ja, okay, bevor wir jetzt mal den Laden zumachen, würde ich gerne noch einmal auf Toni Leistner eingehen. Flo, das hast du ja bestimmt auch beobachtet. Der gibt ja viel Gas. Ne? Der hat sich ja auch in die Herzen der Fans irgendwie eingespielt, richtig, ja, mit seinem Nasenbruch. Und immer mal eine Grätsche mehr als andere. Diesmal gab es Gelb-Rot. Ist das ein bisschen zu viel, was der will oder zeigen und demonstrieren möchte? Oder sagst du, nee, ein so ein Kampfschwein braucht man und der soll mal reinhacken, wenn es nötig ist?
Das mit dem Kampfschwein und das Reinhacken, wenn es nötig ist, das finde ich total wichtig. Aber es ist in manchen Situationen, wir sagen es ja, wir nennen das ja oft so kopflos, ne? Also ein bisschen mehr Fußballintelligenz im Sinne von, wo befinde ich mich gerade und habe ich schon gelb und sollte ich mit beiden Beinen voran in den Gegner reinrutschen, wenn der Ball gar nicht so gefährlich ist und das auch noch im eigenen Strafraum, sodass es dann einen Elfmeter geben kann. Da gab es ja auch so Szenen, ich spezifiziere das jetzt nicht nur auf diese beiden Spiele. Ich fand die zweite gelbe Karte, fand ich, musste man jetzt nicht unbedingt geben. Letztlich hat er sie bekommen und da muss er einfach ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl zeigen und mit seinem Alter sollte er die Erfahrung schon haben. Man hat das jetzt häufiger schon gesehen. Das ist eigentlich so mehr der Kämpfstyle, ne? Und gefällt mir nicht. Mehr Souveränität, mehr Ruhe, die er eigentlich ja auch ausstrahlt und dann passiert sowas nicht. Also gefällt mir nicht so richtig, was er da in den letzten Wochen so zeigt.
Sehe ich ähnlich. Also es passt jetzt vor allem auch nicht so zu dem Rest unseres Hertha-Styles irgendwie gefühlt. Ne? Also fällt so ein bisschen aus dem Rahmen. So. Also wollte ich nochmal angesprochen haben. Zuletzt, bevor wir das vergessen, Khalid, ich habe dich gut in Erinnerung als jemand, der ordentlich auf Fingern pfeifen kann. Wie sehr hat dir die Performance gefallen, wie das Stadion reagiert hat, als Marco Richter für Mainz 05 eingewechselt wurde?
Wurde er ausgepfiffen?
Ja, echt, habe ich aber auch nicht, also vielleicht auch nicht drauf geachtet, oder?
Doch, doch, der wurde ordentlich ausgepfiffen. Ja. Der hat ordentlich Pfiffe gekriegt und die hat er auch verdient aufgrund seines Wechsels, weil das ist ja auch so einer, mit dem sich so eine Fangemeinde extrem identifiziert. Und dann wechselt der halt im Sinne des Geldes und im Sinne der Liga, also im Sinne des Egos. Und da kann ich die Fans schon verstehen, die dann pfeifen. Es hat ja nicht das ganze Stadion gepfiffen, sondern konsequent die Ostkurve. Dem Rest war das, glaube ich, ziemlich Schnuppe. Aber der hat richtig Pfiffe kassiert. Und man hat in diesem Spiel auch gemerkt, dass Richter offensichtlich einer ist, der eine Mannschaft nicht rumreißen kann. Kommt von der Bank. Ne, und kann auch keinen Input geben, kann keinen Impuls geben, der die Mannschaft aufrichtet. Also in diesem Abwärtsstrudel, in dem er sich mit der Hertha befunden hat, ist er jetzt mit Mainz. Ne? Also der steigt vielleicht zweimal hintereinander ab.
Ja, ich hab ja den Richter auch bei Comunio und ich kann sagen, er hat bisher überhaupt keine Punkte gebracht. Das heißt, sein Wechsel hat ihm gar nichts gebracht. Der sitzt nur auf der Bank. Letztes Bundesligaspiel war er noch nicht mehr im Kader. Von daher, ja, ist mir, um deine Frage endgültig zu beantworten, ist mir Schnuppe. Worauf ich noch viel lieber mal kurz eingehen wollen würde oder es erwähnen wollen würde, ist ja, dass überraschenderweise, also für mich, Niederlechner, früher Previak, in der Startaufstellung war, wo ich am Anfang dachte, okay, hoffentlich hat der Dardai sich da wirklich irgendwas dabei gedacht. Mit Niederlechner habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber das Spiel an sich, er hat den Elfmeter rausgeholt, hat ab und zu mal Bälle festgemacht und halt auch viel nach hinten gearbeitet. Von daher fand ich das gar nicht war gar nicht so der schlechte Move. Ich hoffe halt nur, dass er jetzt nicht auf einmal in der Startelf wirklich konstant auftaucht, aber nur mal so am Rande.
Ja, das macht Sinn. Also der Niederlechner ist halt das Kampfschwein. Der Priviak ist da nicht so der kämpferische Impuls. Niederlechner kämpft, ackert, arbeitet und gegen einen vermeintlich besseren Gegner wie Mainz, man das zu erwarten hatte, ja, als Erstligist, da brauchst du halt mehr Kampf, da brauchst du mehr, dass es dann gar nicht so viel Kampf brauchte, das konnte ja keiner erwarten. Ja, also die Idee war schon gut und es hat ja auch gut funktioniert.
So, machen wir den Sack zu. 2 Heimspiele gewonnen, 3 Tore jeweils geschossen. Also das Hertha-Herz könnte ja nicht höher springen hier gerade. Also das freut mich sehr.
Und geile Woche.
Absolut. Könnte noch ein i-Tüpfelchen vertragen, oder? Sonntag in Rostock, 13 Uhr.
13:30 glaube ich.
Weil jetzt kommt er wieder mit seiner extra Uhrzeit.
Ja, es tut mir leid. Wir wollen ja hier unseren Zuhörern keine falschen Informationen liefern. Ich gucke aber extra nochmal nach für.
Ja, lieber so rum. Lieber 13 Uhr einschalten.
13:30 Uhr.
Besser zu früh einschalten als zu spät. Das stimmt.
13:30 Uhr.
Okay. Sonntag 13:30 Uhr, ja, in Rostock. So. Und stehen da irgendwie ja auch so zwischen Baum und Borke. Wollen wir direkt mal loslegen? Fahr du als neunmal Kluger hier.
Weil ich immer recht habe, ne?
Ja, genau, mit deinen Prognosen liegst du ja relativ oft.
Goldrichtig.
Goldrichtig. Wird das ein Heimspiel? Weil sind ja einige unterwegs an die Küste, ne? Ist ja auch nicht so weit.
Nee, ist kurz. Also kurze Strecke, Rostock kann man immer machen. Aber die Rostocker, wissen wir noch früher aus Zweitliga-Zeiten und auch aus Erstliga-Zeiten, da ist auch immer ordentlich Stimmung. Also sind sich ja auch nicht so grün, also geht auch nicht immer ganz so friedlich ab. Rostock-Spiele sind immer Risikospiele gewesen. Ich hoffe, dass es natürlich diesmal nicht so ist, aber kann mir schon vorstellen, dass die Hertha-Fans, auch die mitgereisten Fans, sind immer laut auswärts. Du hörst die immer, ja, aber ob das in Rostock, könnte sein, dass es da ein bisschen untergeht. Aber egal, darauf kommt es ja jetzt nicht an. Das kommt ja darauf an, was auf dem Spielfeld abgeht.
So, und du erwartest ein 3-Tore-Spektakel? Machen wir einfach genauso weiter oder wird das jetzt noch ein bisschen zäher alles?
Erwarten ist vielleicht, also wünschen tue ich es mir immer, das ist klar. Ich sehe es jetzt ein bisschen kritischer, weil wir ein Innenverteidigerproblem haben durch die roten Karten von Kempf und Leistner. Da muss also komplett umgestellt werden, wie auch immer die Verteidigung dann aussieht. Vielleicht mit einem Clemens und Dardai in der Innenverteidigung wäre denkbar. Gechter wurde ja auch eingewechselt, der könnte auch die Innenverteidigerrolle übernehmen. Müssen wir mal gucken. ob es Hertha gelingt, diese neu formierte Verteidigung bis Sonntag standsicher zu kriegen. Ne, ich bin da gespannt. Also das wird schon eine Umstellung werden, aber ansonsten auch von der Qualität in der Offensive, so wie die gerade drauf sind, erwarte ich eigentlich schon, dass wir da einen Auswärtssieg holen. Ob das jetzt ein 3-0, ein 3-1 wird oder vielleicht auch nur ein 1-0 Arbeitssieg, was ich mir auch gut vorstellen kann, ist mir am Ende des Tages scheißegal. Hauptsache, wir gewinnen. Aber ich glaube auch dran, dass das machbar ist und dass wir das hinkriegen. Und wenn ich mich jetzt festlegen soll, auf was ich tippe, ja, bin ich tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen. Ich sag mal 1-2, 2-1 für Hertha.
Florian, aus dem warmen Italien an die kalte Ostsee.
Also ich fahre da nicht hin, ne? Also das ist, ich lasse mir ja nicht meinen Urlaub versauen.
in einem Risikospiel auch noch.
Das ist ein Risikospiel, ne? Die Rostocker, die betrachten das vielleicht ein bisschen als Derby. Die, sag ich mal, seichten Herthaner, wie wir das sind, denen ist das scheißegal, was das jetzt ist, ob das ein Derby ist oder nicht. Aber wir haben natürlich ein paar Hartgesottene, die fahren da hin, wie du schon erwähnt hast. Die Auswärtstickets werden weg sein, aber mehr auch nicht, denn die restlichen Tickets sind natürlich in Rostocker Hand. Aber da wird ordentlich der Baum brennen. Die Rostocker werden sich zerreißen. Die haben jetzt irgendwie dreimal hintereinander verloren, unter anderem im DFB-Pokal. Das interessiert die aber nicht. Das ist ja Hertha, die da kommt, ne? Und Hansa Rostock will da natürlich ordentlich auf den Putz hauen. Das wird es schwer machen, wird es uns schwer machen ohne Abwehr, könnte man jetzt fast sagen. Aber wir haben ja talentierte Leute, die das irgendwie auch hinkriegen könnten und sich jetzt vielleicht auch zeigen wollen. Hätte, wäre, wenn. Ich würde auf jeden Fall wieder den Niederlechner bringen, weil das ist kein Spiel fürs Auge, sondern eher für den Kampf. Dann kann man nur hoffen, dass Tabakovic so weitermacht, wie er das immer macht. Er hatte jetzt ja eine Flaute und sonst trifft er immer zweimal im Spiel, ne? Das war davor so, das war nach der Flaute jetzt so zweimal hintereinander. Deswegen muss er ja wieder zweimal treffen. Und ich glaube aber, dass es wirklich schwer wird gegen Rostock, dass die sich zerreißen werden und auch zwei Tore schießen werden. Und deswegen denke ich mal, geht es 2-2 aus.
Skandal.
Nichts übrig mehr von der guten Urlaubslaune.
Ja, wirklich. Aber er hat uns ja auch darauf vorbereitet, auf diesen Tipp hier mit seiner defensiven Analyse bisher. Ja, also nichts anderes habe ich erwartet jetzt zum Schluss. Ja. Also es ist ja eigentlich eine Talfahrt, die wir gerade hinlegen, Flo. Ja,
ich teile auch diese Begeisterung mit bestes Spiel gegen Mainz und so. Das teile ich einfach nicht so, weil die haben echt, ich habe gegen Paderborn keine Weiterentwicklung gesehen. Gegen Mainz habe ich einfach einen Gegner gesehen, der von allen Zweitligisten bis auf die letzten drei vielleicht geschlagen werden kann. Also von daher,
das keine ist mir einfach alles okay, zu viel. Jetzt übertreibst du aber auch ein bisschen.
Ich hoffe, du wirst niemals ein Grundschullehrer, vor allem nicht von meinen Kindern. Ey. Da sehe ich keine Weiterentwicklung, leider.
Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ne? Also ich möchte nicht, dass mein Tipp zündet. Ich habe lieber einen Sieg.
Ich verstehe ja auch schon die defensive Haltung, weil vor dem Nürnberg-Spiel haben wir auch schon gedacht, ja, hier und jetzt geht's ab nach oben und da wurden wir dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und drei Pflichtspielsiege in einer Woche. Wann gab es das schon mal bei der Hertha? Ich weiß es nicht. Und das will schon einiges heißen. Von daher, ich kann es schon verstehen, aber ich glaube, Rostock ist ja auch, glaube ich, eher ein bisschen weiter unten mit drin. Also jetzt nicht die absolute Top-Mannschaft. Und die Innenverteidigung sehe ich gar nicht so dramatisch. Also mit Dardai und Clemens haben wir auch zwei Leute, die Spielpraxis haben. Die kommen ja jetzt nicht irgendwie kalt oder so rein. Die haben ja auch gegen Mainz die Doppel-Sechs gebildet. Jetzt bilden sie dann wahrscheinlich einfach die Innenverteidigung. Und Bucalakis kommt wieder rein. Ob dann halt ein Cifuic oder ein Hussein die zweite Sechs ist, ist egal, weil unser Kader ist schon relativ tief. Previak oder Niederlechner, muss man mal schauen. Aber egal, wer dort spielt, wir werden eine Mannschaft auf den Platz stellen, die Rostock auf jeden Fall besiegen wird. Davon bin ich überzeugt, weil Rostock dann doch eher im unteren Mittelfeld anzusiedeln ist. Und da sind wir schon konstant dabei, unsere Stärken auszuspielen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie unsere Flügel wie Winkler, Rehse dicht machen und Tabakovic schon mal gar nicht. Von daher gewinnen wir das Ding sogar relativ deutlich, sage ich. Ich bin jetzt wirklich, also nach dem Mainz-Spiel, hau ich mal ein 4-1 raus.
Dann würde ich mich da ja noch anschließen. Also ich habe jetzt auch nochmal geschaut, die letzten drei Spiele gingen ja voll in die Hose. die Rostocker auch noch rausgeflogen im Pokal. Das ist so einfach alles auch ein Scheißgefühl, ne? Wenn man da einmal drin steckt.
Und 120 Minuten in den Beinen, ne? Darf man auch nicht vergessen.
So, absolut, ja, stimmt. Was soll da passieren? Also da steckst du ja richtig tief drin in der Scheiße und deswegen kommen wir doch da gerade recht, um da aufzuräumen mit unserem Küstenexpress, der dann mal da hochfährt. Ich meine, die müssen da, Leute, die hatten da eine Sturmflut. Ja, also die haben andere Gedanken, die müssen da noch aufräumen und so, weißt du noch. Den Schrebergarten, die Datsche da wieder auf Vordermann bringen. Also das ist einfach, wir sind genau zum richtigen Zeitpunkt auf Auswärtsfahrt unterwegs. Und wir werden uns da einfach wunderbar anschließen und diese Traumwoche vollenden. Mit 3 Toren, ja, weil das ist ja scheinbar gerade Standard. Und mindestens ein Elfmeter, weil Hochrisikospiel, da gehört auch ein Elfmeter dazu, finde ich. Ne? Und kein Gegentor. Also 0-3, fahren wir nach Hause und feiern die Woche unseres Lebens, Khalid, oder?
Auf jeden Fall.
Guter Plan.
Gut, mit maximaler Euphorie, also alle außer Flo. Sind wir bereit für dieses Sonntagsspektakel und wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Mal sehen, wie es Florian dann geht, ob wir ihn dann irgendwie mal auf Folge mindestens 6,8 hochkriegen.
Ich hoffe, ihr habt recht.
Oder er zieht uns runter. Da seht ihr, habe ich doch gleich gesagt.
Nein, so was habe ich noch nie gemacht.
Habe ich doch gleich gesagt, 2-2.
Gut. Also wenn Hertha nicht gewinnt, darf Flo nicht teilnehmen am nächsten Podcast.
Darf er nur eine WhatsApp schicken, genau. So einfach ist das.
Ja, alles klar.
So, in diesem Sinne, schöne Woche, bis bald, hau he, euer Jürgen, gute Nacht, bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah.